Ja, vielen Dank. Ja, es macht auch nichts. Ihr könnt auch husten während der Predigt. Kein Ding. Jeder darf husten, solange mir nichts hustet. Genau. Michael hat die erste Folie schon reingemacht. Ihr könnt schon mal nachdenken, was die richtige Antwort ist. Kleiner Werbeblock am Anfang. Ich habe hier draußen auf dem Fensterbrett solche kleine Karten. Wenn ihr jemand kennt zwischen 18 und 35 Jahre, der Jesus liebt und der vielleicht mal ein Interesse hat, einfach mal kennenzulernen, wie schaut es in buddhistischen Ländern aus, in islamischen Ländern. Das sind so konkrete Einsätze für 2-3 Wochen teilweise. Hinten stehen alle drauf. Kann man sich bei mir auch nachher nochmal erkundigen oder sowas. Speziell für Leute, die vielleicht mal überlegen, will Gott mich vielleicht mal in einem anderen Land haben, um da mal reinzuschnuppern. 2-3 Wochen. Unsere Teams vor Ort bereiten das vor. Man ist dort in einem interkulturellen Team unterwegs für diese Zeit. Also Englisch ist nicht schlecht. Genau. Und auch noch das voraussichtlich letzte weltweit seiner Art. Leider, auf Mitarbeitermangel können wir das wahrscheinlich so nicht mehr fortführen, die Zeitschrift. Also wenn ihr euch so ein Unikum, das letzte Exemplar, das weltweit mitnehmen wollt, die Gestalter von morgen, es geht auch hier um junge Leute, die wir brauchen. Liegt hier draußen im Flur. Genau. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und habe festgestellt, in Werner können hier Geburtstage feiern, muss ich mir mal überlegen, für nächstes Jahr vielleicht. Kommen wir auch mal zu euch. Genau. Ja, Totensonntag, der Jens, vielen Dank schon mal für die Einleitung, Ewigkeitssonntag. Dachte, da könnte man ja mal fragen, wie ist denn Paulus gestorben und mal 2-3 Meinungen hören von euch. Wer hat eine Idee, Susanne? Ich sage jetzt nicht ja oder nein, einfach mal eine Idee dazu. Also am Kreuz gestorben, auf dem Kopf, sagst du. Petrus sagen manche, wäre das vielleicht. Ja, sonst noch Ideen? Auf Patmos, ja. Johannes ist da mal verbannt worden. Sonst noch Ideen? Aha, enthauptet. Da kommen wir vielleicht zumindest der Sage schon näher. Also es steht nicht in der Bibel drin, ja, wie Paulus enthauptet worden ist. Manche würden das sagen, aber darum geht's mir gar nicht, wie er genau gestorben ist. Wir wissen es nicht, also ist es wahrscheinlich auch nicht wichtig für uns. Aber was wichtig ist, die Antwort steht auf der nächsten Folie, Michael. Paulus ist voller Hoffnung gestorben. Wie ist Paulus gestorben? Voller Hoffnung. Mit diesem Blick, wie wir schon gehört haben, auf das Ziel, wo er hinkommt. Und wir sehen jetzt hier, Michael, jetzt darfst du mal kurz hintereinander klicken. Ein Siegeskranz, das hat Paulus gesagt, das wartet auf mich. Iron Man auf Hawaii, haben so ähnliche Sachen vielleicht auch noch heute. Oder Goldmedaille, Sportler, ja. Da geben dir 4 Jahre vielleicht, trainieren die ohne Ende, diszipliniert, um dann hoffentlich bei Olympia vielleicht eine Olympiasieger zu werden. Oder nächste, das war schon lange her, als Deutschland mal Weltmeister wurde. Aber manche Fußballer wünschen sich das natürlich, auch Weltmeister zu werden. Noch kannst du gleich die nächste Folie machen, das nur als Einstieg. Es gibt einen Tag, an dem der König kommt und dein Leben belohnt wird. Paulus hat es vor Augen. Siegeskranz, Goldmedaille, was auch immer. Der König kommt oder eben ich komme zum König. Mein Leben hat ein Ende, haben wir gehört. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns weise die Tage zählen. Und ich möchte euch heute mal einladen, vielleicht mal innerlich die Augen zu schließen und zu überlegen, du bist jetzt in einem Riesenraum und du bist angekommen an diesem Tag. Hier ist eine Riesenmenge versammelt vor dem Kreuz. Wir wissen nicht, wie es ausschauen wird am Ende dieser Tage. Aber du bist jetzt da. Mach die Augen mal zu, stell dir das vor und du schaust dich um. Was sind das alles für Leute? Und du siehst, ein paar, die sind ganz komisch angezogen. Du sagst, hä, was haben denn die an? Und da sagt einer, das sind Adam und Eva. Die haben damals noch nicht so die Markenklamotten von heute gehabt. Sie schauen ein bisschen anders aus. Und dann siehst du da hinten in der Ecke einen, der spielt Harfe. Das ist David, sagen sie. Und du schaust dich immer um und Mensch, gehst durch die ganze Kirchengeschichte, kannst mal überlegen, wen kennst du? Auf der einen Seite sitzt der Martin Luther, trinkt sein württembergisches Bier wahrscheinlich und sagt, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und alle haben so komische Siegeskränze, Kronen auf ihren Kopf. Und dann wird's ganz still und dann plötzlich entdeckst du auch Leute, die
noch während deiner Lebzeit gestorben sind, wo du gewusst hast, die waren auch in der Gemeinde, die sind jetzt nicht mehr da, aber die liegen nicht auf dem Friedhof, sondern die sind hier mitten versammelt. Mit einer Schar von Zeugen, die über die Jahrhunderte hinweg diesem Gott treu waren und die durchgehalten haben bis zum Ende und die jetzt die Krone bekommen und die einen Lohn für ihr Leben bekommen. Und plötzlich wird's ruhig und dann wird dein Name aufgerufen. Werner, sag ihm heute. Und du gehst vor und du siehst, Jesus steht da und er hat in seiner Hand einen Siegeskranz, eine Krone und du kniest hin und er setzt dir die Krone auf. Und er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, mein Freund. Ich glaube, wenn man dieses Bild, ihr könnt die Augen zulassen oder wieder aufmachen, wenn ihr nicht einschlaft, könnt ihr es auch zulassen. Wenn wir dieses Bild vor Augen haben, dann haben wir in etwa eine Ahnung, was Paulus vor Augen stand, wenn er auf sein Leben geschaut hat. Weise die Tage zählen, wie Jens vorhin schon gesagt hat, soll uns ja dazu bringen, unser Leben jetzt richtig zu gestalten. Und ich sage es schon mal gleich von Anfang an, ich glaube, das ist das Problem, dass wir manchmal das vergessen, dass dieser Tag kommt. Es ist todsicher, dass dieser Tag kommt. Wir werden sterben, Jesus kommt wieder, der Tag der Begegnung mit dem König kommt und wir werden dann in die Adventszeit einsteigen. Das ist gerade im Kirchenjahr ja so gedacht, auch unser Ende bedenken und dann kommt der König auf uns zu. Paulus war sich ganz sicher, der König kommt, Treue wird belohnt. Und das hat ihn motiviert, sein Leben jetzt zu gestalten. Darum soll es heute gehen. Und wenn da, Michael, die nächste Folie, das ist dieser Bibeltext. Vielleicht die letzten Worte, die uns von Paulus so überliefert worden sind, aus dem 2. Timotheusbrief. Ja, Enthauptung unter Nero, sagen manche, dass er da nochmal erstmal freigekommen ist, aber dann auch wieder umgekommen ist. Aber für Paulus war es ein, wenn er die Briefe liest, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, weil ihn diese Motivation, dieser Tag angetrieben hat, sich darauf gefreut hat. Das war sein Leben. Und wir lesen jetzt aus 2. Timotheus 4, erstmal die Verse 6 bis 8. Er schreibt an seinen Timotheus, den er ja so als Jünger, als Nachfolger, als Nachahmer erkoren hat, der wahrscheinlich in Ephesus Gemeindeleiter war. Für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Er wusste das also, es geht zu Ende mit meinem Leben. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Und dann dieser Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Seid ihr dabei? Liebt ihr Jesus? Wartet ihr auf sein Kommen? Dann seid ihr hiermit gemeint. Dann findet ihr euch hier in der Bibel in 2. Timotheus 4 wortwörtlich aufgeschrieben. In der nächsten Folie wollte ich nur mal Ablauf diese vier Gedanken heute. Das erste ist, dein Leben wird belohnt. Das ist das Ziel, was Paulus motiviert hat. Und die anderen Punkte, das ist der geistliche Triathlon unseres Lebens, den Paulus hier für Timotheus sozusagen sagt. Kämpfe den guten Kampf, laufe bis zum Ende, halte am Glauben fest. Nicht der Ironman auf Hawaii, sondern unser Lebenstriathlon. Und der erste Gedanke, dein Leben wird belohnt. Und mal ganz ehrlich, habt ihr das in eurem Leben vor Augen, wenn du ganz mal auf deinen Alltag schaust in der Woche, dass du am Ende der Tage, wie auch immer, ob du stirbst, wenn du Jesus begegnest, dass dein Leben sozusagen geprüft und belohnt wird. Wie ein Schüler, der hat irgendwann mal sein Zeugnis, da kann er sehen, habe ich was gut gemacht oder nicht so gut gemacht. Es wird bewertet werden. Kommen wir gleich noch da drauf. Lohn ist etwas, wo Jesus ganz oft davon spricht, interessanterweise. Das soll nicht ganz unser Thema sein, aber Petrus hat ihn schon gefragt, also wir haben ja die Boote verlassen, Meister, wir haben eigentlich unseren ganzen Job aufgegeben, wir wissen gar nicht, wovon wir genau leben sollen und wir alles für dich. Was kriegen wir denn eigentlich dafür? Er hat gefragt, was kriege ich denn dafür, dass ich dir nachfolge? Ich weiß nicht, ob das deine Frage ist. Das ist eine biblische Frage. Was sagt Jesus an der Stelle in dieser Geschichte zu Petrus? Ich kann es nicht hören. Genau. Jesus sagt auf keinen Fall, also Petrus, jetzt ist aber nicht dran zu fragen, was du dafür kriegst. Jetzt mach einfach mal. Ich habe ja gesagt, komm, folge mir nach und du musst das mal machen. Sondern er geht da schon darauf ein. Genau. Es wird keiner, der verzichtet auf Häuser, Väter, seine Mutter. Es war auf der Erde hundertfältig und dann noch im ewigen Leben. Ihr werdet herrschen mit mir über Throne. Wie das alles genau wird, wir wissen es nicht. Aber Jesus ist der Letzte, der sagen würde, nein, du brauchst nicht an Lohn denken. Jetzt sagt er, Moment mal, wenn wir Jesus haben, sind wir doch gerettet, das ist doch alles okay, was gibt es da an Lohn? Kriegt der eine, vielleicht der Jens vielleicht ein bisschen mehr, weil er hier am Sängerwald treu ausgeharrt hat? Ist das so? Wir wissen das nicht, aber es gibt interessante Verse, die wir mal lesen dürfen, in der nächsten Folie, wo Paulus auch den Korinthern schreibt, dein Leben wird belohnt. Da heißt das, das Fundament ist bereits gelegt. Das ist klar, das ist Jesus Christus. Niemand kann dir ein anderes legen. Und jetzt diese Gedanken, versuch dir mal zu überlegen, du mit deinem Leben gehst auf das Ziel zu. Das Fundament ist Jesus. Also das ist die Grundlage. Du bist gerettet, du hast deine Sünden von Jesus bekommen, vergeben bekommen. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Das sind Verse, wie gesagt, manches können wir vielleicht nur ahnen, wie es dann mal werden wird. Aber was deutlich wird in jeder Stelle, auch in Timotheus, am Ende gibt es eine Abrechnung, eine Feuerprobe, würde hier Paulus sagen. Was habe ich mit diesem Geschenk der Gnade Gottes eigentlich gemacht in meinem Leben? Ich bin gerettet und wir haben gesungen, alles für Jesus. Was habe ich mit diesem Geschenk der Gnade Gottes in meinem Leben gemacht? Ist es ein Strohfeuer gewesen? Vielleicht mal in der Jugend mal froh dabei gewesen, Lobpreisteam mitgemacht, evangelistische Einsätze in der Stadt gemacht und irgendwie dachte ich, ich will irgendwie die Welt retten. Oder ist es etwas, was dauerhaft mein Leben verändert hat, wo ich Jesus habe wirken lassen? Habe ich diesem Gott wirklich die Herrschaft, die Bestimmung über mein Leben gegeben oder habe ich das mitgenommen, aber habe eigentlich mein eigenes Leben gelebt? Im zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus, als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen habt. Dass sozusagen ihr alles von Jesus vergeben bekommen habt, den Heiligen Geist bekommen habt, damit er euer Leben verändern kann, aber ihr habt ihn nicht zum Zuge kommen lassen, weil ihr gedacht habt, nee, da fallen wir ja auf hier, das ist schwierig, ich lasse mal lieber ein bisschen mittelmäßig, das reicht, ich bin ja dabei bei Jesus. Das ist die Frage und in der nächsten Folie einfach mal diese Gedanken, wo du dir selber heute auch an diesem Totensonntag, Ewigkeitssonntag auch mal Gedanken machen kannst, wie wird das sein? Ja, du wirst gerettet, wenn du Jesus als Herrn und als Vergeber deiner Sünden angenommen hast, überhaupt kein Thema. Aber dann kommt die Frage, was in deinem Leben durfte Gott verändern? Wo hat der Heilige Geist seine Frucht entstehen lassen in dir und du hast gesagt, ja, gerne, verändere mich. Ich will mehr Liebe, ich will mehr Geduld, ich will mehr Freude in meinem Leben haben. Ich will Entscheidungen treffen, wo du, Jesus, dahinter stehst. Auch wenn es mich etwas kostet. Das ist das, was bleibt. Das sind die Werke, die bis, wie wir Jens gesagt hat, in der Ewigkeit Ewigkeitswert haben, wo du Spuren hinterlassen kannst, weil du dem Geist Gottes Raum gibst in dir. Und am Ende der Zeit wird das angeschaut werden. Und nichts davon wird bleiben, was du aus eigener Motivation, aus eigenen Ambitionen, weil du besser sein wolltest, größer sein wolltest, auch im christlichen Bereich hast gemacht. Sondern das, wo du ganz allein vielleicht in einem Gespräch mit Gott gesagt hast, ja, da bin ich bereit. Du darfst das verändern in meinem Leben. Du darfst das zulassen. Ist so ein bisschen, ja, Jesus sucht den Superstar, könnte man sagen. Jeder darf antreten. Aber ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, die Serie. Früher hat Dieter Bohlen, weiß ich, der hat oft so erniedrigende Kommentare zu den Leuten gesagt. Ja, das ist ja völliger Mist oder sonst was. Das braucht's dann gar nicht. Du hast eine Jury, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich glaube, die werden keine erniedrigenden Kommentare. Mensch, was hast du denn angestellt in der Situation? Dein Lebensfilm, was hat er denn alles für Szenen? Sondern spätestens dann, glaube ich, werde ich selber anfangen zu weinen über versäumte Gelegenheiten, das Evangelium weiterzugeben, jemanden zu besuchen und zu trösten und zu helfen, über Stolz, an dem ich festgehalten habe, über Kritiksucht, wo ich nie losgelassen habe, über Dinge, wo ich bewusst nicht das gemacht habe, wo mir eigentlich von meinem Herzen her klar war. All die Dinge werden verbrennen. Ob das hier auf der Erde jemand gesehen hat oder nicht, ist gar nicht entscheidend. Viele Dinge sieht kein Mensch wahrscheinlich, was in unseren Herzen drin ist, warum wir manche Sachen machen. Diese Gedanken haben Paulus motiviert, ein reines Gewissen vor Gott sich zu bewahren, weil er wusste am Ende, es gibt ja jemand, der mich beobachtet. Auch die Wolke der Zeugen im Hebräerbrief, die uns umgibt, soll uns anspornen. Haltet durch, geh weiter. Es kommt dieser Tag. Aber das Gute ist auch, ich darf auch dankbar sein. Ich werde am Ende auch dankbar sein dürfen, was Gott in meinem Leben hat wachsen lassen. Wo ich gemerkt habe, ja, das hat er schon verändert. Ich war früher vielleicht ziemlich aggressiv, aber Gott hat mir Geduld und Liebe gegeben durch seinen Geist. Und ich darf dankbar sein, auch jetzt schon, für alles, was Jesus in meinem Leben verändert hat. Das darf ich auch im Gespräch mit Gott sagen. Diese Dinge werden bleiben. Veränderter Charakter oder wo ich mich eingesetzt habe, auch für andere. Und Trost für Ungerechtigkeit. An diesem Tag, wo der gerechte Richter kommt, wo der König kommt und Treue belohnt, da werden all die Dinge, die ich heute nicht verstehe, warum es manchen Menschen so schlecht geht, warum manche Völker leiden müssen, warum Leute unheilbare Krankheiten haben, schon Kinder oft so geboren werden, wo ich selber vielleicht merke, da bin ich nicht berücksichtigt worden im Berufsleben oder da bin ich gemobbt worden von meiner Verwandtschaft. All diese Dinge sind nicht einfach ungesehen. Es gibt diesen Tag am Ende, wo der gerechte Richter das alles nochmal auflisten wird. Nichts entgeht ihm. Es gibt nichts, was an Jesus vorbeigeht. Und was ist das für ein Trost für Menschen, die jetzt Sachen nicht verstehen in ihrem Leben, die jetzt nicht wissen, warum? Es gibt eine Auflösung am Ende der Tage. Und dieser Jesus ist der gerechte Richter, der König, der kommt und der die Treue und das Dranbleiben belohnt in dein Leben. Wisst ihr, Paulus hat nicht kühl berechnet, ich muss jetzt 10 Tage Einsatz machen, da mit dem Schiff zur Insel fahren, Missionseinsatz, und dann kriege ich, 3 Tage länger ewiges Leben. Quatsch. Paulus war es wichtig, der hat ein reines Gewissen gehabt. An manchen Stellen schreibt er das den Leuten, mir ist es gar nicht so wichtig, was die Leute über mich sagen. Aber vor Gott möchte ich ein reines Gewissen haben, weil er ist der, der am Ende mein Leben bewertet und beurteilt. Und das ist das, was Jens vorhin gesagt hat, was wir lernen können mit dem Gedanken, mein Leben wird mal ein Ende haben. Aber nicht nur, ja, ich werde auch mal sterben, wie es die Leute so sagen, sondern am Ende kommt ein Gericht. Gericht nicht nur negativ, sondern auch positiv. Darf mich danach ausstrecken, jetzt schon Gott die Ehre mit meinem Leben zu geben, weil er am Ende mir die Krone geben wird. Und das ist eine Motivation, die Paulus gesagt hat. Und ich sage mir immer, das vorzustellen, du stehst Jesus gegenüber und er wird sagen, wie in dem einen Gleichnis, gut gemacht, mein treuer Knecht, mein treuer Freund. Das ist das. Ich weiß nicht, ob uns das noch bewegt, motiviert. Paulus hat mal gesagt, die Liebe Christi drängt mich. Er war motiviert von diesen Gedanken, die wir oft, wenn wir ehrlich sind, zwar wissen, dass die richtig sind, aber nicht mehr in unseren Alltag reinnehmen, sondern wir leben so ein bisschen dahin. Da schließe ich mich durchaus mit ein. Wenn der König kommt, wird dein Leben belohnt. Und Vers 8, auch alle anderen, die sich danach sehnen, nach dieser Erscheinung, die darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Maranatha war das Erste, was die ersten Christen gerufen haben. Herr, komm bald wieder. Wie lese ich Bibel? Wie gehe ich in den Gottesdienst? Erwarte ich auch heute schon in meinem Leben, dass Jesus da noch reinspricht, dass er mich anspricht, dass er mich verändert, dass er einfach da ist? Wie stark ist dieser Jesus jetzt auch in der Adventszeit präsent, wenn ich vielen anderen Dingen vielleicht nachgehe, wenn ich bastle, Geschenke mache, sonstige Sachen mache? Jesus oder Paulus hatte eine Naherwartung. Jesus hätte jederzeit wiederkommen können. Und deswegen hat er immer darauf geachtet, dass sein Lebenshaus jederzeit aufgeräumt war. Nicht nur, wenn du einen Termin hast, nächsten Samstag, da kommt einer, okay, da muss ich Freitag nochmal staubsaugen oder Samstag früh, sondern Jesus hätte jeden Tag wiederkommen können. Und für Paulus war es ein Anliegen, die Dinge sofort zu bereinigen, die nicht gepasst haben. Ihn immer wieder Raum zu geben in sein Leben. Und sein Leben hat er als Trankopfer verstanden, haben wir vorhin gelesen. Und es ist ausgegossen worden. Der Gottesdienst in Römer 12, Vers 1, euer Körper, euer Leib sei euer vernünftiger Gottesdienst. So hat er sein Leben verstanden. Und das hat ihn motiviert. Und deswegen schauen wir zu diesem Paulus vielleicht auf, aber 2024 sitzen wir hier in Deutschland. Und wir haben dieselben Worte, die uns dieser Paulus hinterlassen hat. Spätestens am Ende meines Lebens werde ich diesem Jesus begegnen. Und es soll nicht Trauer da sein, nur, sondern Freude. Es werden viele Dinge bei jedem von uns geben, die verbrennen. Aber was bleibt? Wo sind die Dinge, wo ich jetzt heute eine Entscheidung treffen kann? Da will ich Jesus reinlassen in mein Leben. Da will ich etwas für die Ewigkeit zulassen. Egal, was es mich jetzt kostet. Denn am Ende zählt, was bleibt. Diese Perspektive dürfen wir am Ewigkeitssonntag haben. Der König kommt und ich sterbe nicht einfach, dann bin ich weg und irgendwann habe ich ewiges Leben, keine Ahnung, was das ist, sondern mein Leben wird jeden Tag beurteilt von diesem guten Gott. Und weil das so ist, sagt Paulus zu Timotheus, fang jetzt an zu trainieren, sei weise, sei schlau. Und die drei Dinge, die er sagt, kannst du das erste Mal klicken, kämpfe den guten Kampf. Er sagt von sich, ich habe den guten Kampf gekämpft. Kann man sagen, na, Paulus, ganz schön stolz und hochmütig. Aber er konnte das sagen, weil er ein reines Gewissen vor Jesus hatte. Wir würden sofort sagen, das kann ich doch nicht sagen, das kommt ja stolz und hochmütig rüber. Paulus konnte das sagen, weil er ein reines Gewissen vor Gott hatte. Ich habe den guten Kampf gekämpft, Timotheus. Ich bin hier wahrscheinlich demnächst vor der Enthauptung in Rom, Christenverfolgung unter Nero. Es war ihm offensichtlich von Gott gegeben worden, dass er das schon wusste. Mein irdisches Leben wird bald zu Ende gehen. Es wird mich wahrscheinlich tatsächlich den Kopf kosten. Aber kämpfe den guten Kampf, denn ich habe bis hierher, ich habe viel Mist gemacht in meinem Leben. Aber seit Jesus mich geholt hat, damals vor Damaskus, seit er mir diesen Auftrag gegeben hat, habe ich versucht, ein reines Gewissen vor ihm zu geben. Habe ich den Heiligen Geist Raum gegeben in meinem Leben. War es mir egal, ob ich leiden musste oder was die anderen Leute sagten, sondern ich habe diesen König vor Augen gehabt, der mir am Ende die Belohnung geben wird, am Ende meines Lebens. Deswegen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ist nicht hochmütig, sondern eine Aufforderung an uns auch heute, den geistlichen Triathlon mit diesem Kampf zu beginnen. Und wisst ihr, ein Kampf, das ist ja so ein Wort, ich weiß gar nicht, ob wir das, manche von uns haben das vielleicht noch erlebt, Zweiter Weltkrieg, Kampf vor Ort im Land. Wir sehen in den Nachrichten ständig Kämpfe und Kriege. Auch ein Sportkampf, Wettkampf als Sportler, was Paulus auch vor Augen hat. Da muss man richtig kämpfen, sagt er auch im Kapitel 2, Vers 5. Wer nicht richtig den Regeln gemäß kämpft, wird disqualifiziert. Kein Doping. Und manches wird heute, glaube ich, auch versucht, immer wieder die Bibel so hinzubiegen, dass es mir ganz gut in den Kram passt. Dass ich manche Dinge gar nicht so gut lese oder überlese ganz schnell und andere ganz stark lese. Das ist nicht den Wettkampfregeln gemäß. Paulus sagt, es ist Kampf. Und hier in 1. Korinther 9 sagt er, jeder, der einen Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Denkt an die Leute, die 3-4 Jahre für Olympia trainieren, jeden Tag, um eine Medaille zu kriegen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Für heute Morgen merkt euch nur dieses eine Wort zu diesem geistlichen Triathlon, kämpfe den guten Kampf, und das Wort ist Disziplin. Disziplin. Christ und Disziplin ist ein Thema, was heute gar nicht mehr so gut ankommt. Wir sind doch alle Lobpreis und Gnade und super und Jesus ist immer da und federt alles ab. Paulus hat ein bisschen ein anderes Bild von diesem geistlichen Triathlon. Solange wir hier noch auf dieser Erde leben, es geht ihm um diesen Gedanken Disziplin. Und ja, der Heilige Geist bewirkt alles, aber ja, du musst ihm auch erlauben, das zu tun. Und der Heilige Geist weckt dich vielleicht nicht um 6 Uhr auf und sagt dir, du hast eigentlich musst um 6:30 aus dem Haus, ja, hast ja gar keine Zeit mehr, Bibel zu lesen, sondern du musst den Wecker stellen vielleicht am Abend oder ins Bett gehen. Du musst also deine Kraft, deine Zeit schon ein bisschen selber einteilen. Es gibt Trainingspläne für diese Sportler. Und so kannst du mal überlegen, wie gehst du denn als Christ in den Kampf? Denn eines ist sicher, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, irgendwann mal in deinem Leben, dann bist du im Kampf. Dann bist du in einer gottfeindlichen Welt und es gibt jemand, der dir Knüppel zwischen die Beine stecken will. Jemand, der dich ganz leicht vom Ziel abbringen will. Und allein das Bewusstsein, ich bin im Kampf, wird etwas anderes mit deinem Alltag machen. Wird etwas anderes damit machen, wie du in Situationen reingehst. Wenn wir Mitarbeiter vorbereiten, Kurzzeit oder Langzeit, die einen Missionseinsatz machen, da ist geistliche Kampfführung immer ein Thema. Selbst bei Kurzzeitlern, wir sprechen das mal an, überleg dir, dass es nicht einfach Menschen sind, die dir vielleicht irgendwie komisch vorkommen oder die, wo du dich drüber ärgerst, sondern dass das immer Dinge sind, wo der Satan auch in deinen Charakter, in dein Leben reinkommen will. Bereite du dich darauf vor, dass es einen Kampf gibt und dass nicht einfach alles glatt läuft. Dann wirst du anders mit der Situation umgehen können. Und Paulus wusste ja, wovon er spricht. Allein in diesem 2. Timotheus sagt er in Kapitel 4, Vers 10, Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen. Wenn plötzlich Mitarbeiter, mit denen du Dienste geteilt hast, mit denen du unterwegs warst, plötzlich weg sind, ganz anders sind, das kann einen auch runterziehen. Das kann einen aus der Bahn werfen. Einsamkeit, alle haben mich verlassen, Kapitel 4, Vers 11. Mühen um Gemeinden, Hochmut in Korinth, in die Sattheit der ersten Christen, dieser Stolz der Korinther auf geistliche Gaben, mehrmals fast dem Tode entkommen, gesteinigt, die Leute dachten schon, er war tot. Paulus wusste, was Kampf an sich ist. Kämpfe den guten Kampf. Nächste Folie. Wäre ein langes Thema an sich. Ich will heute nochmal dieses Bewusstsein wecken. Der Kampf richtet sich gegen Sachen auch in mir. Dschihad heißt ja eigentlich auch der Kampf gegen die Sachen, die in mir drin sind, wenn man es eigentlich nimmt von den Moslems her. Das heißt also in deinem Leben Dinge nicht einfach laufen lassen, sondern bekämpfen, wo du merkst, dass du stolze Gedanken hast, dass du kritische Gedanken hast, wo du jemanden nicht vergeben kannst. Das sind alles Sachen, die in dir stattfinden. Lass den Heiligen Geist da rein, besprich das mit Jesus, mit jemandem zusammen, bete. Lass das nicht einfach laufen und schleifen, weil dein Leben sonst aus der Spur kommt. Weil du disqualifiziert werden wirst. Außerhalb, ja, es geht um Mission, es geht um Einsatz für Gottes Gebote in unserer Gesellschaft, es geht um Gerechtigkeit, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Da begebe ich mich in ein Kampffeld. Und jeder, der das bewusst schon mal gemacht hat, weiß, wie das ist. Wenn du könntest dich über den Leute ärgern, dass sie dir nicht zuhören, aber wenn du dir vorher bewusst bist, der Satan hat die verblendet, die Leute können das nicht verstehen, die sind nicht gegen dich, sondern eigentlich verfolgen sie Jesus. Eigentlich sind sie gegen Jesus. Und deswegen sagt er den Timotheus, nächste Folie, das sind diese Verse vorher, was es für uns vielleicht heute auch heißt, was es für Timotheus heißt, den guten Kampf zu kämpfen. Er sagt, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Das ist wieder dieser Blick auf das Ende. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, weil das für Paulus ein Fixpunkt war, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ihr Lieben, kann in unseren Zeiten genau das heißen. Festhalten am Wort Gottes, so wie es uns überliefert worden ist, dieses Wort Gottes in unsere Zeit in einer Sprache, sodass Menschen vielleicht es verstehen können, weiterzugeben. Das ist auch Mühe. Im Kampf muss man sich bemühen, nicht einfach die alten Sachen immer wieder zu erzählen, sondern zu überlegen, wie können es der verstehen, wie können es die vielleicht verstehen. Das ist auch uns aufgetragen. Aber festzuhalten an diesem Wort Gottes, es zu verkündigen. Und ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass viele von uns viel zu viel vom Wort Gottes mit anderen Menschen reden. Ich glaube nicht, dass das eine große Gefahr ist in unserer Christenheit. Sondern wir halten uns ganz stark zurück. Vielleicht hier und da mal, wo es um so menschlich gute Sachen sind, da sagen wir auch mal ein Wort. Timotheus wird eindringlich ermahnt. Er sagt, in dieser Gesellschaft, die ja gegen Gott ausgerichtet ist, bedeutet es, den guten Kampf zu kämpfen, wenn du das Wort Gottes für dich wahr sein lässt und es anderen womöglich, und ob sie es wollen oder nicht, weitergibst in einer Art und Weise, dass sie es gehört haben und verstehen können. Die Entscheidung kannst du nicht beeinflussen. Aber mach das. Das ist der gute Kampf. Und den guten Kampf nicht zu kämpfen ist, selber überhaupt nicht Bibel zu lesen, auch anderen davon gar nichts weiter zu sagen und zu sagen, ja, die sind ja eigentlich ganz nett. Und das ist momentan, glaube ich, die Haltung von den allermeisten oder von vielen Christen, dass es uns eigentlich egal ist. Man lebt einfach miteinander. Wir haben vergessen, dass es ein Kampf ist und dass Satan Menschen auch gefangen hält in der Gottesferne. Und dass auch diese Menschen einmal in ein anderes Gericht kommen. Da geht es nicht um einen Lohn, sondern geht es um Leben oder Tod, Himmel oder Hölle. Ich denke auch manchmal, wenn wir über die Gesellschaft schimpfen, wie schlecht alles geworden ist, vielleicht müssten wir auch manchmal Buße tun, weil wir und vielleicht auch Generationen vor uns diesen Kampf nicht gekämpft haben. Weil es verloren gegangen ist, was in der Bibel steht, was Gottes Wort sagt. Weil wir gesagt haben, es will ja eh keiner hören. Und wir ziehen uns zurück und singen und wissen, ja, hier sind die, die uns nicht wehtun, wenn wir von der Bibel reden. Und wir gehen nicht mehr aufs Kampffeld. Und auch den Kampf in unserem Leben haben wir vielleicht an manchen Punkten schon aufgegeben. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Die nächste Folie, 2024, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Toller Gedanke, ne? Du suchst einen Lehrer aus, der genau das Mathe-Niveau hast, was du auch selber hast, sagt er, das passt dann schon. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. 2024, das würden wir wahrscheinlich so umschreiben, so ungefähr, das trifft genau zu auf viele Leute in unserer Gesellschaft. Du kannst bei der Regierung oben anfangen, aber du kannst auch runtergehen bis zu deinen Nachbarn. So ist es. Die Frage, warum ist es so? Warum geht alles in Bach runter? Warum verlassen Leute scharenweise die Kirchen? Offensichtlich, weil der Kampf nicht gut gekämpft wurde vorher. Weil die Leute sagen, das ist überhaupt nicht relevant, was da in der Kirche gesülzt wird. Was auch in den Gemeinden gesprochen wird, das ist überhaupt nicht lebensrelevant. Das hat sich entwickelt, weil sie auch an Menschen, die sagen, ja, wir sind Christen, keinen Unterschied sehen im Vergleich zu dem, was sie machen. Und sagen, was redet ihr denn da von irgendwie Himmel, Hölle, Ewigkeit, vergesst es. Ich glaube, wir müssen selber auch Buße tun. Buß und Betag war ja erst gewesen. Was wir selber unterlassen haben in diesem Kampf, wo ich mich nicht habe verändern lassen, weil ich gekämpft habe gegen meine Gefühle, gegen meinen Unwillen vielleicht was zu machen, wo ich einfach dem nachgegeben habe aus Bequemlichkeit und wo ich auch nicht mehr mit anderen Menschen ringe. Das kann man bis zum Gebet, Fürbitte für Mission, für Volksgruppen, Open Doors Gebetstag habt ihr letztens gehabt hier, dran zu bleiben an diesem Kampf, mitzusagen, Herr, wo ist mein Platz auf dem Kampffeld, wo darf ich mir dazu beitragen? Ich weiß, der Tag kommt, der König kommt und Treue wird belohnt und ich will jetzt mein Leben doch dazu einsetzen, damit etwas für die Ewigkeit passiert. Ich will doch nicht schauen, dass ich einigermaßen gut durch diese 70 Jahre komme, ohne große Blessuren und Witwen und mit gutem Haarbewuchs oder sonst was, sondern etwas für die Ewigkeit bleiben. Und wenn wir heute in dieser Zeit, da reden wir nicht von der Gesellschaft der Gottlosen, sondern da rede ich jetzt von Christen, auch dieses postevangelikale Denken, postmoderne Denken, das ist alles auch in unsere freien Gemeinden, in unsere Christenheit mit eingedrungen. Dekonstruktion, man muss den Glauben noch mal richtig überprüfen. Stimmt denn das alles, was wir so gehört haben? Gibt es denn überhaupt einen Gott, der so blutrünstig ist und einen Menschen opfert, um damit irgendwie Sünde? Das sind doch alles antike Vorstellungen. Das sagen nicht nur die Gesellschaft, das sagen auch nicht nur die liberalen Universitätsprofessoren. Das ist inzwischen auch an evangelikalen Ausbildungsstätten als Gedankengut schon einige Jahre gesät worden. Und es wird Frucht tragen, wenn wir nicht kämpfen und dafür kämpfen, für das, was das Wort Gottes uns wirklich auch sagt. Das nur nebenbei, das ist ein größeres Thema. Paulus ist es wichtig, dass Timotheus festhält, dass er die Leute in Ephesus schult, und die sind ja mitten in einem okkulten Umfeld aufgewachsen, dran zu bleiben am Wort Gottes. Kämpfe den guten Kampf, Galater 4, Vers 19, bis Jesus in uns Gestalt gewinnt. Das ist das Ziel natürlich, dass wir nicht nur schöne Worte sagen, sondern dass wir verändert leben. Die Lichter im Abendland gehen aus, das wahre Licht kommt. Und der Satan, würde ich sagen, je näher die Ankunft Jesu kommt, desto mehr brüllt er und tobt und will noch mehr Leute auf seine Seite ziehen. Und die Leute, die für den König alles geben, den guten Kampf kämpfen, das sind wir, die wir auf diese Ankunft Jesu warten und die jetzt noch Leute mitnehmen können bis in die Ewigkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und denk dran, wenn es schwer wird, der König kommt. Nichts in deinem Leben übersieht er oder geht vorbei. Auch wenn du denkst, oh, das hätte ich mir jetzt so nicht gewünscht. Jesus sieht es. Jeden Augenblick deines Lebens. Der nächste, es war jetzt ein Triathlon, kommt also, laufe bis zum Ende, ist die zweite Disziplin. Ganz kurz, ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Unser Leben ist ein Marathonlauf. Gordon MacDonald kennt vielleicht einige, ein christlicher Autor. Elke und ich auf einem Eheseminar, was wir einmal in unserem Leben gemacht haben, ist nicht mehr alles hängen geblieben, aber dieser eine Gedanke von ihm, finish well, das hat er auf die Ehebeziehung bezogen. Nicht nur schön verliebt sein, ein paar Jahre oder Monate und dann, ach, jetzt 10 Jahre schon mit demselben Partner zusammen, das, jetzt muss man langsam mal was Neues haben, sondern bis zum Ende die Ehebeziehung, dass sie durchhält, dass man miteinander reif wird, alt wird, sich immer mehr wertschätzt. Und das kannst du genauso auf diese Beziehung mit Jesus übertragen. Es geht nicht darum, dass du sagst, ja, in der Jugend, da haben wir jeden Tag was gemacht, haben wir Bibel gelesen und gesungen und alles, sondern, Werner, ich weiß nicht, wie alt wirst du? 88, mein lieber Schwiegervater, der Waldemar dort hinten, wird nächstes Jahr auch 88. Da könnt ihr euch mal die Hand schütteln. Bis 88 und vielleicht noch 90 und 100, bis ich Jesus begegne. Deswegen hängt es damit zusammen, wie ich mein Leben gestalte. Es ist kein 100-Meter-Sprint, wo ich mal alles für eine Woche richtig reinhaue und nächste Woche liege ich krank im Bett, sondern ich muss mir einen Glaubensstil angewöhnen, der mich durchträgt bis zum Ende. Es ist ein Marathon, nicht zu früh abbrechen. Die Strategie ist bei mir, wenn ich joggen gehe, ich bin allerdings dieses Jahr, zweite Halbjahr kaum noch joggen gegangen, weil mein Knie ein bisschen zu sehr wehgetan hat, aber ich muss dann wissen, das Ziel, wenn ich oft woanders bin und dann weiß ich nicht, wie lange wird es noch dauern, das demotiviert mich. Dann sage ich, dann jetzt laufe ich mal ein paar Schritte und gehe da ein paar Schritte. Aber wenn ich weiß, ich Hirschberglein da um den Berg rum und dann muss ich nur noch Geroldsgrün hoch, dann strenge ich mich nochmal an, dass ich das Ziel erreiche. Und dieser Marathon, wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, das kann sein, dass wir uns zu früh zur Ruhe setzen als Nachfolger Jesu und denken, oh, jetzt habe ich mir aber auch mal eine Ruhe verdient. Jetzt bin ich aber 65 Jahre, jetzt ist mal gut. Jetzt mal Rente bei Jesus in der Ecke. Und liebe Leute, gerade heute an dem Tag, wenn einige von uns vielleicht schon über 50 Jahre alt sind, dann habt die Leute, die ihr kennt wahrscheinlich am meisten, sind auch so alt. Und die haben auch nur noch ein paar Tage vielleicht, bis sie Jesus begegnen. Was ist das für eine Chance von euch, wenn so Jüngere wie ich diesen älteren Leuten was sagen, dann sagen sie, ja, was weißt du? In Kirgisien war es auch so, die jungen Leute sagen, Jesus ist wichtig, hey, werd erstmal alt, mach erstmal Lebenserfahrungen. Aber ihr, die hier seid, ihr habt diese Chance zu sagen, hey, unser Leben kommt doch bald zum Ziel. Das heißt, setz dich nicht zu früh zur Ruhe. Jesus hat auch für dich noch einen Auftrag. Lauf bis zum Ende. Paulus sagt mal in Apostelgeschichte 20, Vers 24, doch mein Leben ist nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Das ist die Neues Leben-Übersetzung. Finde ich so gut ausgedrückt. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Und das sagt jemand, der wirklich alles Mögliche erdulden hat und erlitten hat. Und dann denke ich, ach, bei uns im Hauskreis, wir sind alle so Ende 50, Anfang 60. Zipperlein, Krankheiten, alles wird erzählt, was uns persönlich so schon fehlt und wo es nicht mehr so schnell geht. Paulus sagt, mein Leben ist nicht der Rede wert. Er hatte andere Ziele und davon möchte ich mich motivieren lassen und bis zum Ende durchlaufen. Der Gedanke bei dem hier ist Treue. Treue zu Jesus bis zum Ende, nicht zu früh aufhören. Und die letzte Disziplin des Triathlons, halte fest am Glauben. Ich habe am Glauben festgehalten, egal in welchen Umständen ich gekommen bin. Paulus hätte allen Grund gehabt, manchmal zu sagen, ey, ich lasse das jetzt gehen. Das kann nicht sein, dass Jesus mir das zumutet. Er hatte zwar am Anfang seines Lebens die Berufung bekommen, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Das ist schon eine schöne Berufung, ne? Aber er hat festgehalten. Er hat dran festgehalten. Sicher auch mit Kämpfen, immer mal wieder. Und ich glaube, bei dem Punkt ist manchmal die Frage, wer hält wen in der Krise? Halte ich am Glauben fest oder ist es nicht Jesus, der mich festhält in der Krise? Johannes schreibt mal, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, bei dem Punkt am Glauben festhalten ist Liebe das Stichwort, was ich damit verbinde. Kampf ist es die Disziplin, beim Marathon ist es die Treue und hier ist es die Liebe zu Jesus, die mich dazu bringt, festzuhalten am Glauben, auch wenn es gerade irgendwo, wenn ich kein Licht mehr sehe, wenn ich einen Punkt, eine Krankheit, eine Situation in meinem Leben nicht verstehe. In der Offenbarung 2, Vers 10 hatte ich das mal hier hingeschrieben, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 10 Tage. Ich weiß nicht, ob manche von euch schon längere Lebenskrisen mal durchgemacht haben. Kann ich 10 Tage aushalten? 10 Tage am Glauben festhalten, wenn irgendeine Situation in meinem Leben ist, die ich nicht verstehe, wenn es schwierig wird, ne? Ein Mensch irgendwo mir nicht entgegenkommt oder mich triezt oder schlecht über mich redet, 10 Tage. Loyalität für den König, für den Herrn, haben wir gesungen. Keine Angst vor den Konsequenzen, ins Gefängnis geworfen, damit ihr versucht werdet. Es gibt Situationen, die bewusst herbeigeführt sind und die gehen alle nicht an Jesus vorbei. Denkt an Daniel, seine Freunde im Feuerofen und verschiedene andere, weil unser Glaube geprüft wird, wie Gold geprüft wird, weil er gereinigt werden muss. Und deswegen, ich habe am Glauben festgehalten, ist die Botschaft, am Ende hat Jesus mich gehalten, auch in der tiefsten Lebenskrise. Dann fängt die Treue zum König an, wenn nicht alles glatt läuft in meinem Leben. Ich halte fest, ich liebe dich. Ihr habt Open Doors gehabt, wir haben viele Mitarbeiter, die manchmal verzweifeln an ihrer Berufung, weil sich vieles nicht tut. Ihr habt vielleicht selber Dinge in eurem Leben, wo ihr wisst, das sind die Dinge, die hat Gott mir jetzt zugeordnet, damit mein Leben, mein Glaube geprüft wird, ob ich festhalte. Viele Märtyrer tun das an diesem Tag. Und damit komme ich langsam zum Schluss in der Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Das wollte ich euch noch lesen, weil das erstaunlich ist. Das sind Worte, die man gar nicht so oft und so gern liest. Da gibt es Märtyrer, die sind gestorben für ihren Glauben und die sind sozusagen, einen Blick in den Himmel darf Johannes, das war der mit Patmos, tun. Und die Antwort von Gott sozusagen ist, es werden noch einige sterben wie ihr, weil es sind noch mehr Kronen da. Und ich lese das mal und überlegt mal, was das auch mit euch macht. Da geht es um das Lamm. Als es das 5. Siegel brach, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die getötet worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten hatten. Das war damals völlige Realität in der Zeit und ist heute Open Doors die Zeit in diesem letzten Jahrhundert, wo so viele Christen wie noch nie umgebracht worden sind, genau deswegen, weil sie festgehalten haben, weil sie an den geistlichen Triathlon dabei waren. Mit lauter Stimme riefen sie, heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen, die dieser Welt angehören, für das Unrecht richtest, das sie uns zugefügt haben. Da kann man ein bisschen ahnen, wenn du einzelne Geschichten kennst, was Leute erlitten haben wegen ihren Glaubens, dass auch diese Frage real da ist. Das ist ein Blick in den Himmel. Die Frage ist noch real da. Musst du nicht richten, Gott? Musst du dieses Unrecht nicht bestrafen? Und die Antwort ist erstaunlich. Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben, Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kleine Weile Geduld haben. Denn auch unter ihren Brüdern, die wie sie Christus dienten, gibt es noch einige, die zuvor noch für ihren Glauben sterben müssen. Das ist eine Verheißung. Wir dürfen auch emotional Anteil nehmen und sollen das auch. Leidet ein Glied, leiden alle Glieder mit. An dieser ganzen Verfolgungssituation, wo man vielleicht auch persönlich Menschen kennt, die das erleiden. Aber bitte, auch gerade heute an dem Tag, vergesst nicht, diese Menschen, die werden in Ewigkeit die Krone haben und bei Jesus sein, ihr Leben wird belohnt werden. Während wir, denen es jetzt hier vielleicht 70 Jahre besser geht, äußerlich, wissen nicht, was am Ende unseres Lebens bleibt, was verbrennt, was belohnt wird. Vergesst nicht, dieser Gott hat alles im Blick. Lass dich motivieren, einfach an ihm dran zu bleiben. Wie schnell sind wir doch bereit, den Glauben loszulassen, wenn es irgendwo schwer wird. Wenn irgendwie die Gefahr ist, die Leute verspotten mich, nehmen mich nicht ernst, lachen mich aus, dann versuche ich irgendwelche Worte zu reden, die noch einigermaßen humanistisch verträglich sind, aber rede nicht mehr so klar, um was es eigentlich mir im Herzen geht bei dem anderen. Lasst uns diesen Tag heute auch nehmen als Motivation, wirklich für das Evangelium, für diese gute Botschaft, auch Leiden, auch Verächtlichmachung, Schmerzen in Kauf zu nehmen. Paulus und die Märtyrer machen mir Mut, der König kommt und Treue wird belohnt. Dein Leben wird belohnt. Lasst uns heute das als Ziel nochmal ganz bewusst in unser Leben aufnehmen. Ich sterbe nicht einfach irgendwann, wie alle so sagen, wie jeder muss mal sterben, sondern es gibt den Tag, wo ich Jesus gegenübertreten werde und dann den Lohn empfangen werde und die Qualitätssicherung eintritt über das, was in meinem Leben gewachsen ist und was ich gebaut habe. Lasst uns diesen geistlichen Triathlon mit Paulus aufnehmen. Timotheus dürfte das als Nachfolger, Paulus als sein Vorbild haben, der dann sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Geht um Disziplin. Lauf bis zum Ende, geht um Treue, halte fest am Glaube. Ist die Liebe zu dem, der mich geliebt hat, so sehr, dass er gestorben ist, so groß? Das sind die Punkte, die Paulus uns heute deutlich machen wird. Der König kommt und Treue wird belohnt. Und ein Abschlussbild ist so, und ich glaube, aus der Stunde des Sieges irgendwo hatte ich gefunden, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und wenn ich das so, wenn ich das Zielband schon vor mir sehe und die letzten Meter und dann reiße ich es durch, und dann vor Jesus sein und er gibt mir die Krone. Das soll mich ganz neu motivieren. Das wünsche ich euch auch, dass uns das fürs Leben motiviert. Amen.